Kapitel 9, Vers 22. Fast alles wird mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht nicht Vergebung. Es war also notwendig, dass die bildhaften Darstellungen der Dinge in den Himmeln durch solche Mittel gereinigt werden sollten. Die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Denn nicht in ein von Händen gemachtes Heiligtum ging Christus ein, ein entsprechendes Abbild des Wahren, sondern in den Himmel selbst, um nun vor dem Angesicht Gottes offenbar zu werden, zu unseren Gunsten. Auch nicht, damit er sich selbst oftmals darbringe, gleich wie der hohe Priester alljährlich in das Allerheiligste hineingeht mit fremdem Blut, da es in dem Fall für ihn nötig gewesen wäre, oftmals zu leiden, seit Gründung der Welt. Aber nun ist er einmal gegen die Vollendung der Weltzeiten hin offenbar geworden, um durch das Selbstopfer Sünde wegzutun. Und insofern es das Los der Menschen ist, einmal zu sterben, nach diesem aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er einmal dargebracht wurde, um die Sünden vieler zu tragen, ein zweites Mal ohne Sünden gesehen werden zum Heil denen, die auf ihn warten. Zuerst zu Vers 23, er sagt, es war notwendig, dass die bildhaften Darstellungen der Dinge, die in den Himmeln sind, durch solche Mittel, also durch Blut, gereinigt werden sollten, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Manche Christen können mit diesem Vers nichts anfangen und sagen, ich verstehe das nicht, der Himmel ist doch ein sauberer Ort, wieso muss der noch gewaschen werden? Manche haben gesagt, ja vielleicht deshalb, weil der Teufel mal dort war und jetzt ist er unrein geworden. Nein, das hat nichts mit dem zu tun. Es geht darum, dass er spricht hier die Situation vom Alten Testament an und vergleicht die im Neuen Testament. Der Mose hat ja, bevor überhaupt das ganze Zelt und dieser Priesterdienst begonnen wurde, hat Mose Blut genommen und hat das Zelt bespritzt mit Blut. Wozu war das nötig? Nun, das war, damit das Zelt zugänglich gemacht würde für Sünder. Dass Sünder in dieses Zelt hineingehen dürfen, und der hohe Priester ist ein Sünder, in die Gemeinschaft mit Gott gebracht werden können überhaupt. Es braucht Blut, damit man überhaupt einmal da reingehen darf in das Zelt. Und er sagt, wenn es schon normales Tierblut brauchte, um dort hineingehen zu dürfen, in dieses irdische Zelt damals, wie viel mehr braucht es ein viel besseres Blut, um damit wir in den Himmel hineingehen dürfen, um dort Gott zu dienen. Der Herr Jesus hat mit seinem Blut den ganzen Himmel für uns vorbereitet, damit wir als unreine Menschen dort hineingehen können. In Kapitel 10 wird er das nochmal sagen. In Kapitel 10, Vers 22, nein, Kapitel 10, Vers 19. Da wir also, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Allerheiligste durch das Blut Jesu. Warum dürfen wir rein? Durch das Blut Jesu. Das heißt, der Himmel ist für uns geöffnet worden, aufgeschlossen worden, zugänglich gemacht worden durch das Blut Jesu. Als ob der Herr Jesus mit seinem Blut alles bespritzt hat, vorbereitet hat, damit wir unreine Menschen da auch noch rein dürfen. Das ist der Gedanke. Also der Mose hat alles vorbereitet, damit der Priester hineingehen darf in dieses heilige Zelt, hat alles bespritzt mit Blut und dann darf der Priester hineingehen. Und so hat der Herr Jesus mit seinem Blut alles für uns vorbereitet, damit wir hineingehen dürfen. Das heißt, er hat uns den Himmel zugänglich gemacht. Sonst wäre der Himmel für uns ein unzugänglicher Ort gewesen. Ein unzugänglicher Ort heißt bei den Juden ein unreiner Ort. Da wäre für uns der Himmel ein verbotener, unreiner Ort gewesen. Jetzt hat der Herr Jesus ihn rein gemacht, das heißt zugänglich gemacht für uns. Der Himmel ist offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus geblutet. Darum ist jetzt der Himmel offen für uns. Das ist der Gedanke hier. Also jetzt nochmal zurück zum Text. Es war notwendig, dass die bildhaften Darstellungen der Dinge, die in den Himmeln sind, also die irdische Stiftshütte, durch solche Mittel gereinigt werden sollten, durch Blut von Tieren. Die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Da braucht schon was Besseres als Tieropfer. Da braucht es das Opfer des Messias, dass der Himmel vorbereitet wird für uns Menschen, damit wir dort Gott dienen können, einen Priesterdienst tun können. Vers 24, warten wir noch. Vers 24, denn nicht in ein von Händen gemachtes Allerheiligste ging Christus hinein. Das von Händen gemachte Allerheiligste, das war der Tempel oder die Stiftshütte. Aber der Herr Jesus ging nicht in den Tempel und er ging auch nicht in die Stiftshütte hinein. Nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum. Das war ja nur ein Schattenbild, ein Abbild des wahrhaftigen Heiligtums. Also, denn nicht, nochmal, Vers 24, denn nicht in ein von Händen gemachtes Allerheiligste ging der Herr Jesus ein, ging Christus ein, ein entsprechendes Abbild des Wahren, sondern in den Himmel selbst ging er ein, um nun vor dem Angesicht Gottes sichtbar zu werden zu unseren Gunsten, um vor Gott zu erscheinen für uns. Das ist ein großartiger Gedanke. Der Herr Jesus ging dort hinein zu unseren Gunsten. Wie kann ich sicher sein, dass Gott meine Sünden nicht doch noch eines Tages im Gericht zur Sprache bringen wird? Und dass ich dann als Sünder vor Gott stehe und dann darf ich nicht weiter? Der Herr Jesus stand von dem Toten auf. Der Herr Jesus ist in den Himmel gefahren. Der Herr Jesus kam vor das Angesicht Gottes. Und der Herr Gott sagte, komm, setz dich zu meiner Rechten. Und er durfte sich hinsetzen. Er wurde angenommen, weil er vollkommen war, ohne Sünde. Und vielleicht denke ich mir, ach, der Herr Jesus hat schön. Der darf dort hineingehen. Der darf dort sitzen. Warum? Weil er vollkommen ist. Und dann schauen wir uns selber an. Dann schauen wir uns selber an. Lasst euch nicht stören. Lasst euch nicht stören. Noch einmal. Der Herr Jesus geht in den Himmel hinein und setzt sich zur Rechten Gottes hin. Und wir denken, der hat es schön. Der sitzt da zur Rechten Gottes, weil er vollkommen ist. Und dann schauen wir uns selber an und denken, wir sind gar nicht vollkommen. Der hat es gut. Der sitzt dort. Ich bin nicht dort. Und wer weiß, ob ich dort überhaupt Platz habe mit meinen Sünden. Und was sagt er jetzt? Der Herr Jesus ging nicht wegen sich selber hinein. Der Text sagt, er ging nicht wegen seiner, einfach nur für sich selbst hinein, weil er ein vollkommener Mensch ist und dass er dort auch sitzen darf. Das steht nicht da. Was sagt der Text? Der ging dort hinein, stellvertretend für uns, um dort stellvertretend für uns zu erscheinen, zu unseren Gunsten vor Gott zu erscheinen. Der Herr Jesus ging als unser Anwalt, unser Stellvertreter vor Gott und er erscheint für uns. Im Alten Testament, wie war das im Alten Testament? Der hohe Priester, geht der im eigenen Namen hinein? Der geht vor, bitte? Der hohe Priester geht im Namen des Volkes. Der hohe Priester geht hinein. Schau, der Herr Priester geht hinein an dem einen Tag, wo er rein darf. Und für wen ist er dort? Nicht für sich selber. Er ist dort für das ganze Volk. Er bringt nämlich das Blut, das das ganze Jahr über das Volk immer wieder als für Sündopfer dargebracht hat. Er bringt stellvertretend das Blut für das ganze Volk, bringt er vor Gott Also er geht als Stellvertreter dort hinein und steht dort als Stellvertreter des ganzen Volkes. Und die Frage ist jetzt nur, ja, wird Gott ihn annehmen oder nicht? Und manche haben gedacht, ja, wenn Gott ihn diesmal nicht annimmt, dann wird er tot umfallen. Und wenn er tot umfällt, wie kriegen wir den hohen Priester wieder raus? Und man sagt, bei manchen soll das so gewesen sein, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die haben ihm eine, das sagt man, die haben ihm einen Strick um den Bauch gebunden, falls er tot umfällt, dass man wenigstens rausziehen kann. Ja. Der stand dort als Repräsentant, als Stellvertreter des Volkes, während das Volk draußen wartete und hoffte, oh, hoffentlich wird das diesmal wieder gut werden. Wird er uns noch einmal ein Jahr lang ertragen? Dürfen wir noch weiter sein Volk sein? Und dann kam er raus. Also wenn er verworfen wurde, dann war das, bedeutete, das Volk ist verworfen. Und der Herr Jesus, der ging jetzt an unserer Stelle hinein. Und wenn er verworfen wird, dann bedeutet es, wir sind verworfen. Und wenn er angenommen wird, dann bedeutet es, ich bin angenommen. Das heißt, wenn der Herr Jesus für mich dort erschienen ist und Gott hat ihn angenommen, dann bedeutet das, ich bin angenommen. Das ist ein herrlicher Gedanke. Als mein ganz persönlicher Stellvertreter erscheint er dort. Vers 25. Auch nicht, damit er sich selbst oftmals darbringe, gleich wie der hohe Priester alljährlich in das Allerheiligste hineingeht mit fremdem Blut, da es in dem Fall für ihn nötig gewesen wäre, oftmals zu leiden. Er sagt, der Herr Jesus hat sich nicht mehrmals dargebracht. Der hat nicht jede Woche von sich selbst geopfert. Nein, ein für alle Mal. Er hätte ja dann mehrmals leiden müssen. Ja. Vers 26 in der Mitte. Aber nun ist er ein für alle Mal gegen Ende der Weltzeiten hin offenbar geworden. Ja, ich habe ja schon gesagt, das ist das Ende der Weltzeit gewesen. Es geht um die israelitische Weltzeit. Die alttestamentliche Zeit war zu Ende. Gegen Ende der Zeit, gegen Ende der alttestamentlichen Weltzeit, ist er offenbar geworden, um durch das Selbstopfer, durch sein eigenes Opfer, die Sünde hinwegzutun. Und insofern es das Los des Menschen ist, einmal zu sterben, danach aber ein Gericht, so wird der Christus, nachdem er einmal dargebracht wurde, um viele Sünden zu tragen, ein zweites Mal ohne Sünde erscheinen, zum Heil denen, die auf ihn warten. So wie die Israeliten hier warteten, der hohe Priester ist reingegangen, ihr seht den Pfeil, der hat keine, danke. So wie der hohe Priester reingegangen ist, ihr seht hier den Pfeil, da hineingegangen ist in das Allerheiligste, in den hinteren Vorhof, so ist der Herr Jesus hineingegangen in das Allerheiligste. Und draußen hat das Volk gewartet. Werden wir angenommen sein? So sagt er hier, so wird der Christus, nachdem er einmal dargebracht wurde, um viele Sünden zu tragen, ein zweites Mal ohne Sünde gesehen werden oder erscheinen denen zum Heil, die auf ihn warten und sie dann zu sich nehmen. Das war hier der Gedanke. Denn da das Gesetz einen Schatten der künftigen guten Dinge hat, nicht das Ebenbild der Dinge selbst ist, kann es niemals die Hinzutretenden mit denselben Opfern, die sie alljährlich immerfort darbringen, zum Ziel bringen. Hätten sonst die Darbringungen nicht aufgehört, weil die, die den Dienst taten, einmal gereinigt, kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten? Denn in diesen Opfern ist jedoch alljährlich ein Erinnern an Sünden, denn es ist unmöglich, das Blut von Stieren und Ziegenböcken Sünden hinwegnimmt. Also jetzt hier in Kapitel 10 geht es um die Notwendigkeit dieses Opfers Christi. Warum war das Opfer Christi nötig? Er sagt, es war deshalb nötig, weil die alten testamentlichen Opfer etwas nicht konnten. Sie konnten nicht denjenigen, der ein Opfer Dienst tut, im Gewissen vollkommen machen. Das alttestamentliche Opfer konnte nicht denjenigen, der Dienst tut, im Gewissen vollkommen machen. Warum haben die jüdischen Priester immer wieder ein neues Opfer darbringen müssen? Warum haben sie es immer wieder dargebracht? Warum haben sie nicht gesagt, letztes Jahr war der Hohepriester schon im Allerheiligsten und hat das Opfer schon gebracht, wir brauchen nie mehr reingehen, es ist erledigt. Wieso mussten sie immer wieder, jedes Jahr, immer wieder neu das Blut hineinbringen? Weil sie wussten, dass das Allerheiligste verschlossen ist. Und wir dürfen nicht in die Gegenwart Gottes treten. Und Gott wird nur dann mit uns ziehen, wenn wir immer wieder das Blut bringen, immer wieder das Blut. Das heißt, sie hatten immer das Bewusstsein, wir sind Sünder. Und wir dürfen eigentlich nicht. Und Gott wäre eigentlich gar nicht mit uns und er würde nicht mit uns sein. Immer wieder musste das dargebracht werden. Sie hatten ein großes Empfinden von der weiten Entfernung zwischen Mensch und Gott, wegen der Sünde. Und das war das ganze Alte Testament hindurch so. Also deshalb sagt er hier, das Gesetz hat einen Schatten der künftigen Güter, also der geistlichen himmlischen Dinge. Weil das Gesetz einen Schatten der künftigen himmlischen Dinge hat, nicht das Ebenbild der Dinge selbst ist, kann es niemals die Hinzutretenden mit demselben Opfern, die sie alljährlich immerfort darbringen, zum Ziel bringen. Das Gesetz gibt gewisse Verordnungen, aber das Gesetz wird es nie schaffen, dem Menschen ein reines Gewissen zu verschaffen, sodass er weiß, ich darf in die Gegenwart Gottes treten. Nein, das Gesetz hat verordnet eine Entfernung zwischen Gott und Mensch. Ich war früher in einer Kirche, da war zwischen dem Volk und dem Priester ein Gitter. Ich weiß nicht, habt ihr das jemals gesehen? Wenn man alte Kirchen betritt, sieht man das noch. Da ist das Volk, wo das Volk sitzt, und dort, wo der Priester und der Altar steht, davor ist ein Gitter. Hat das jemand schon mal gesehen? Da geht mal alte Kirchen besuchen. Es gibt Kirchen auch, wo das ist. Damit hat man gezeigt, ihr habt nicht Zugang. Ihr habt nicht Zugang zu Gott. Das war genau wie im Alten Testament. Man hat eigentlich das alttestamentliche Denken immer noch im Kopf. Man hat nicht verstanden, was der Herr Jesus Christus getan hat, dass er uns den Zugang verschafft hat. Na jedenfalls, jetzt lesen wir weiter hier. Vers 2. Hätten sonst die Darbringungen nicht aufgehört, wenn sie kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten, diese Priester? Hätte man nicht aufgehört mit Opfern? Klar, wenn sie kein Bewusstsein mehr gehabt hätten, dass sie Sünder sind und dass eine Entfernung da ist zwischen Gott und dem Menschen und dass die Beziehung zu Gott eben nicht in Ordnung ist, dann hätten sie aufgehört mit Opfern. Vers 3, aber in diesen Opfern ist jedes Jahr ein Erinnern an Sünden, alljährlich ein Erinnern an Sünden. Denn es ist unmöglich, dass Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnimmt. Tierblut kann nicht Sünde wegnehmen. Jetzt versetzen wir uns ein bisschen in den Apostel hinein, der dieses geschrieben hat. Jetzt müssen wir noch eine Denkarbeit tun heute Abend. Ja, das ist noch einmal müssen wir scharf denken. Überlegt euch mal, der hohe Priester, der Apostel, der hier diesen Brief schreibt, denkt sich, was mache ich mit meinen jüdischen Freunden, um ihnen zu erklären, dass es keine Opfer mehr nötig hat, seitdem der Herr Jesus gekommen ist. Er könnte sagen, Leute, der Herr Jesus ist gekommen, hört auf mit Opfern. Aber die werden nicht reagieren. Die werden sagen, nein, in unserer Bibel steht geschrieben, da steht im Alten Testament, wir müssen Opfer darbringen, steht genau drin, können wir dir vorlesen, 3. Mose und 2. Mose und so weiter. Was wird er jetzt machen, um diese jüdischen Freunde zu überzeugen, dass das Alte Testament schon zeigt, dass die Opfer aufhören müssen? Jetzt muss er ganz scharf die richtigen Bibelstellen bringen, damit die Juden verstehen, die Opfer sind nur für eine bestimmte Zeit gedacht und dann werden sie aufhören. Wisst ihr, was er macht? Es ist herrlich. Er sagt, es gibt etwas im Wort Gottes, es gibt Verse im Wort Gottes, die sind aktueller als das Buch Mose. Die Psalmen, Und ich zeige euch jetzt einen Vers aus den Psalmen, dass Gott gar keine Opfer mehr will. Und was macht er? Er zitiert Psalm 40. Der kennt die Bibel so gut. Schau mal, lesen wir mal. Nicht den Psalm 40, wir lesen den Text, Hebräer 10, Vers 5, denn dort ist der Psalm 40 angeführt. Darum sagt er, wenn er in die Welt kommt, und jetzt zitiert er den Psalm 40. Darum sagt er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Dargebrachtes wolltest du nicht, aber einen Leib richtetest du mir zu, an Brandopfern und Opfern für Sünde hattest du nicht wohlgefallen. Dann sagt er, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches ist über mich geschrieben, deinen Willen, o Gott, zu tun. Jetzt zitiert er einen Psalm, der ist viel aktueller als das Buch Mose. 1000 Jahre später, 500 Jahre später geschrieben als Mose. Ja, das Gleiche, Gehorsam ist besser als Opfer. Aber hier, was er zeigen will, ist, Gott sagt hier, ich habe nicht wohlgefallen an Opfern. An Brandopfern und Sündopfern hast du nicht wohlgefallen. Das ist jetzt für einen Juden ganz interessant. Was? Gott hat kein Wohlgefallen an Brandopfer und Sündopfer. Ja, was dann? Siehe, ich komme. Der Messias spricht, siehe, ich komme. Jetzt erkennen sie, aha, es kommt einmal eine Zeit, da kommt der Messias und er ersetzt die jüdischen Opfer. Wir brauchen gar keine Opfer mehr, wenn der Messias gekommen ist. Das ist ein starkes Argument. Schaut, was er sagt in Vers 8. Wenn er oben sagt, Opfer und Dargebrachtes und Brandopfer und Opfer für Sünde wolltest du nicht, noch hattest du Wohlgefallen daran, welche dem Gesetz entsprechend dargebracht werden. Und dann, siehe, ich komme, deinen Willen, o Gott, zu tun, so hebt er das Erste auf, damit er das Zweite hinstelle. Er hebt die ersten Opfer auf und ersetzt sie mit dem zweiten Opfer des Messias. Das Opfer des Messias ersetzt die alttestamentlichen Tieropfer. Und jetzt sollte jeder Jude verstehen, das steht schon in meinem Alten Testament, in meiner Bibel steht das drinnen, dass Gott eines Tages die Opfer ersetzen wird. Jetzt soll für jeden Juden klar werden, ach so, dann hört das mit dem Opfern ja auf. Die Juden werden nie mehr opfern, jedenfalls nie mehr Gott wohlgefällig opfern. Würden sie opfern, wäre das Götzendienst. Würde irgendein Jude auf die Idee kommen, Gott ein Opfer zu bringen, ist das Götzendienst. Das verabscheut Gott. Sie werden nie ein Gott wohlgefälliges Tieropfer darbringen dürfen. Niemals. Gott hat die Opfer absolut abgeschaffen, für alle Zeiten. Opfer und Dargebrachtes wolltest du nicht. Also er hebt das erste auf, die ersten Opfer aus dem Alten Testament, die hebt er auf, um das zweite, das Opfer des Herrn Jesus, einzusetzen. Vers 9 war das. Vers 10, in diesem Willen sind wir Geheiligte, und zwar durch das Darbringen des Leibes Jesu Christi, ein für alle Mal. Er sagt, um heilig zu werden, braucht man nicht ein Brandopfer, ein Sündopfer, sonstiges Tieropfer. Nein, um heilig zu werden, genügt das Opfer Jesu Christi. In dem Willen, dass Jesus gesagt hat, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Siehe, ich will. In diesem Willen sind wir geheiligt. Das heißt, wir sind jetzt für Gott zugeordnet, geheiligt, gereinigt und für Gott fähig gemacht, dass wir ihm dienen dürfen. Vers 11. Und jeder Priester steht und leistet den Dienst Tag für Tag und bringt dieselben Opfer vielmals dar, welche niemals imstande sind, Sünden wirklich wegzunehmen. Aber er, nachdem er ein Opfer für Sünden dargebracht hatte, setzte sich für immer zu Rechten Gottes. Merkt ihr was? Was ist die Körperhaltung der Priester? Stehen. Was ist die Körperhaltung dieses hohen Priesters, unseres? Ja? Er setzte sich für immer, oder? Steht es bei dir auch so? Setzte sich für immer. Der bleibt sitzen. Ich sag's euch, der bleibt sitzen. Bleibt für immer sitzen. Warum? Damit zeigt, ich bin für immer fertig. Mein Dienst ist abgeschlossen. Ich brauche nie mehr ein Opfer darbringen. setzte sich für immer zur Rechten Gottes. Vers 13. Im Weiteren darauf wartend, bis seine Feinde oder dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Das ist das Einzige, worauf er noch warten musste, dass die Feinde des israelitischen Königreiches niedergemacht würden. Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er für immer zum Ziele gebracht, die, die geheiligt werden. Mit einem Opfer hat er für immer vollendet oder vollkommen gemacht. Eigentlich heißt es zum Ziele gebracht, die, die geheiligt werden. Was heißt das? Wenn ein Gläubiger auf dieses eine Opfer vertraut, dann gilt das so, dass Gott zu ihm sagt, ich schaue dich jetzt durch das Opfer Jesu Christi an und du bist zum Ziel gebracht. Du bist fertig. Du bist für den Himmel fertig. Und dann schauen wir uns selber an und sagen, nein, ich bin überhaupt nicht fertig für den Himmel. Du sollst nicht auf dich schauen, schau auf Christus. Der Christus hat dich fertig gemacht. Wenn du auf Christus vertraust, das Blutopfer Jesu Christi, das gilt für dich. Und das macht dich fertig für den Himmel. Aber man muss auf Jesus Christus vertrauen. Und wer ist das? Die, die geheiligt werden. Jetzt, nachdem wir gläubig sind und wer zum Glauben gekommen ist und nachdem jetzt auf den Herrn Jesus vertraut hat, jetzt beginnt ein Prozess. Jetzt wird unser praktisches Leben geheiligt. Was heißt das? Für Gott dienstbar gemacht, für Gott zugeordnet, sauber gemacht, sodass wir ihm entsprechen. Jetzt beginnt der Herr Jesus unser Leben zu formen. Aber das kann er nur bei denen machen, die auch auf sein Opfer vertraut haben und die jetzt wissen, der Herr Jesus hat alles getan für mich, er hat mich vollständig fertig gemacht für den Himmel und als ein solcher macht er jetzt auch mein praktisches Leben anders. Der Herr Jesus, das ist wie meine Tochter. Meine Tochter, die habe ich adoptiert, habe ich gestern erzählt. An dem Tag, als ich sie adoptiert habe, habe ich sie ganz adoptiert. Ich habe nicht gesagt, also wenn du gehorchst, dann nehme ich dich auf als meine Tochter. Wenn du nicht gehorchst, bist du nicht mehr meine Tochter. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du bist adoptiert. Ganz egal, du gehörst jetzt mir. Und jetzt war die Basis, die Grundlage dafür, dass sie jetzt verändert werden kann. Jetzt kann man mit ihr sagen, du, aber ich hätte gern, dass du so und so machst und nicht mehr so und so wie früher. Jetzt ändern wir unser Leben. Der Herr Jesus macht es auch so. Er nimmt uns ganz an als seine Kinder. Er nimmt uns völlig an und sagt, du bist bereit für den Himmel, fertig gemacht. Aber jetzt, nachdem eine Liebesbeziehung entstanden ist, jetzt zeige ich dir, wie du leben sollst. Das ist eine ganz andere Grundlage für unser Leben. Das ist nicht eine Grundlage aus Angst und Unsicherheit, sondern das ist eine Grundlage der Gewissheit. Ich bin angenommen bei ihm und jetzt will ich für ihn leben. Jetzt liebe ich ihn und jetzt kann er mich verändern. Das ist hier der Gedanke. Vers 15. Es bezeugt uns aber, ja, klar. Das sind die Feinde des Königreiches. Das sind die israelitischen Feinde. Es geht dort um die israelitischen Feinde, die ja zu dem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, immer noch Feinde waren. Als das Gericht kam, wurden die Feinde zum Schemel gelegt. Das Gericht kam, es gab ja 40 Jahre Zeit. Was geschah in den 40 Jahren? Das Evangelium kam überall hin zu den Juden zuerst. Und Paulus hat sich so eingesetzt, um dieses Volk zu gewinnen für Christus. Und die Feinde, die wurden immer größer. Da entstand ein großer Hass gegen die Errichtung des Königreiches Gottes. Und zum Schluss kam ein Gericht. Ich meine, dass sich das auf das bezieht. Wir können gerne später mal drüber reden. Vers 15. Es bezeugt uns aber, dass auch der Heilige Geist, denn nachdem er zuvor gesagt hatte, dieser ist der Bund, mit dem ich mich nach jenen Tagen mit ihnen verbünden werde, sagt der Herr, wobei ich meine Gesetze in ihre Herzen geben werde und in ihr Denken werde ich sie schreiben und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten gedenke ich keineswegs mehr. Wo aber Vergebung dieser ist, ist nicht länger Darbringung eines Opfers für Sünde. Also jetzt hier. Es bezeugt uns das, aber auch der Heilige Geist. Was? Was bezeugt uns der Heilige Geist? Das, was er jetzt gerade gesagt hatte, nämlich dass mit dem einen Opfer alles Entscheidende getan ist. Das heißt, das eine Opfer genügt. Und mit dem einen Opfer hat er mich im Gewissen gereinigt. Mit diesem einen Opfer hat er mir all meine Sünden vergeben. Und das sagt er, das bezeugt uns auch der Heilige Geist schon in der Schrift, im Alten Testament. Und jetzt kommt wieder ein Schriftzitat aus Jeremia 31, Vers 34. Und dieses Vers 33 und 34, dieses Zitat ist Vers 16. Das ist der Bund, mit dem ich mich nach jenen Tagen mit ihnen verbünden werde, sagt der Herr, indem ich meine Gesetze in ihre Herzen geben werde und in ihr Denken werde ich sie schreiben. Und, Vers 17, ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten gedenke ich nie mehr. Hier zitiert er aus dem Alten Testament, sagt im neuen Bund, wenn der neue Bund aufgerichtet ist durch das Blut Jesu auf dem Kreuz von Golgatha, im neuen Bund wird bei denen, die an ihn glauben, wird er nicht mehr an ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten gedenken. Dann braucht es aber keine Opfer. Wenn der Herr die Sünden nicht mehr vor Gericht vorbringt, dann brauche ich keine weiteren Opfer mehr. Dann genügt das eine Opfer. Dann genügt das eine Opfer Jesu Christi. Und das sagt er in Vers 18. Wo aber eine Vergebung dieser Sünden ist, ja, da ist nicht länger eine Darbringung eines Opfers für Sünde. Das heißt, es muss nie mehr irgendwie ein Opfer wiederholt werden und es muss nie mehr ein Opfer Jesu Christi dargebracht werden. Das eine Opfer gilt ein für allemal. Das ist ein herrlicher Gedanke. Gott wird meine Sünden nie mehr vor Gericht bringen. Das heißt Vergebung. Er wird sie nie mehr erwähnen. Gegen mich. Sind jetzt noch Fragen zu dem ganzen Abschnitt? Wir haben heute viel gearbeitet. Das war nicht einfach, der Text. Dann schließen wir hier. Betet noch jemand mit uns?